Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Und es ist etwas Schönes, dass wir zusammenkommen dürfen als Männer und hier Gottes Wort gemeinsam lesen. Und wie gerade Stefan es sagte, es ist ein großes Vorrecht. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir das Wort Gottes in unseren Händen halten dürfen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass Gott zu uns redet. Wir, die wir oft unsere Ohren verschlossen halten, nicht hören wollen, rebellisch sind, eigensinnig sind. Und doch spricht Gott zu uns. Und er wünscht es sich so sehr, dass wir von ihm lernen, dass wir etwas aufnehmen, genauso wie wir gerade jetzt Frühstück gegessen haben und Essen aufnehmen konnten und oft zu reichlich aufgenommen haben. Er will uns geistlich speisen. Er will, dass wir geistlich wachsen. Und beim Frühstücken kann es passieren, dass wir uns nach dem Essen unwohl fühlen, weil wir zu viel gegessen haben. Aber glaub mir, wenn wir genug vom Wort Gottes essen, wird es uns nicht schlecht werden. Und wir werden merken, wir werden wachsen. Und auch hoffentlich in der Demut wachsen. Nicht nur in der Erkenntnis. Erkenntnis bläst auf. Das wird explodieren vielleicht. Aber in der Demut vor Gott wachsen. Und das ist das Wunderbare, wenn wir von Gottes Wort lesen, von Gott hören, dann ist das eine Nahrung, die ausgewogen ist. Es ist nicht einseitig, es ist gottesseitig. Es ist die Nahrung, die Gott für uns gegeben hat, weil wir sie brauchen. Er hat uns geschaffen und er wusste ganz genau, was wir brauchen und welche Worte wir brauchen. Und ich habe jetzt überlegt, was soll ich lesen, worüber soll ich sprechen. Und ich habe ja schon am Sonntag gesagt, ich lese gerade Daniel. Und ich dachte, Daniel ist doch ein Mann Gottes. Ich spreche von Daniel, diesem Mann, der einen langen Dienst hatte, aber nicht in Israel. Einen langen Dienst hatte in der Fremde. In Daniel Kapitel 1, Daniel ist ein interessantes Buch. Das Buch Daniel ist im hebräischen Alten Testament in ihren Schriften nicht unter den Propheten gerechnet, sondern unter den Schriften. Weil sie sagten, Daniel ist doch kein professioneller Prophet. Er lebte noch nicht mal hier in Israel den größten Teil seines Lebens. Er wurde unter den Schriften gerechnet, aber was für ein Prophet. Wir lesen in Kapitel 1, wie er zu seinem Platz gekommen ist. Und da heißt es, und der König befahl den Aschpenas, das ist der König Nebukadnezar, der König, der Jerusalem eingenommen hat, der König, der gegen die Juden gewonnen hat, sozusagen, und in den Tempel gegangen ist, die ganzen Sachen des Tempels so mitgenommen hat, ganzen Utensilien, die es da gab im Tempel, hat er einfach mitgenommen. Da durften oft, oder in Israel durften da nur Propheten, nicht Propheten, nur Priester hineingehen in den Tempel. Und er ist da hinein und hat alles mitgenommen, was irgendwie glänzt und gut ist und alles mitgeschleppt nach Babylon. Aber dann sagt er, ja, es wäre auch cool, ein paar junge Leute zu haben bei mir, die bei mir im Hofe dienen konnten, damit ja ich ein bisschen auch vielleicht ihre Kultur oder vielleicht sie mein Königreich dann besser annehmen, weil da auch ein paar von ihren Leuten dabei sind. Und er befahl halt diesem Aspenas, den Obersten seiner Hofbeamten, das ist Vers 3, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen, junge Männer, an denen kein Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und damit fähig sein, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren, und der König bestimmte ihnen täglich Versorgung von der Tafel des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach denen Ablauf sollen sie in den Dienst des Königs treten. Das waren die Voraussetzungen. Der König sagt, hier, bring mir ein paar Leute mit, die sollen gut gebildet sein, die sollen vom königlichen Geschlecht sein, die sollen schön aussehen, ohne Makel. Bring mir die besten Leute zu mir nach Babylon, damit sie mir da am Hof dienen. Und ja, es gab solche Männer, die dann gebracht wurden. Wir lesen dann von 4 solchen jungen Männern. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein wenig älter als Philipp waren, aber junge Männer, jung. Männer, die vom royalen Geschlecht waren, die vornehm waren, die irgendwie wahrscheinlich in Israel mal Karriere machen würden. Die sollen jetzt nach Babylon kommen. Die sollen dem König dienen. Und jetzt sind diese 4 Männer da. Daniel, Hanania, Michael und Azaria. Sie sind da jetzt beim König, da in vom Palast, und werden dort ausgebildet. Wahrscheinlich haben sie ein großes Programm, müssen Sprache einmal lernen, müssen die Kultur begreifen, in die sie jetzt hineingekommen sind. Und sie sollen dem König dienen. Sie müssen es lernen, wie man sich vor einem König begibt. Und der König sagt, im Austausch dafür sollen sie die besten Speisen kriegen, sollen sie die beste Weine kriegen, also nicht so Aldi Wein oder sowas, so 1,90 € oder so, sondern diese Weine, die man mit ganz großen Scheinen bezahlen muss, die besten Weine. Der König hat natürlich das Beste gehabt. Die sollten das Beste haben, das beste Futter sollten sie kriegen, die Speisen vom dem Tisch des Königs, das heißt, der Koch, der für den König gekocht hat, hat auch für sie gekocht. Das wäre jetzt so 5 Sterne oder sowas, also das Beste. Aber diese 4 Männer, die sind da und sie sagen sich, ja, schön oder auch nicht schön. Sie sind in der Gefangenschaft, letztlich nicht freiwillig da. Die wurden einfach mitgenommen. Die hatten nicht die große Wahl, dahin zu gehen. Die haben auch keine Bewerbungen geschrieben, dass sie jetzt beim König dienen wollten. Nein, die wurden einfach genommen. Wie bitte? Ja, Auslandsstudium. Aber einfach so. Du passt, du nicht, aber du passt auch. Hier, mitkommen. Und Daniel ist jemand, der jung ist. Aber jemand, der sich sagt, egal wo ich bin, ich will meinen Gott nicht verlassen. Egal in welche Umstände ich hineinkomme. Und ich meine, der Weg selbst dann nach Babylon, das war nicht ein Tagesmarsch. Die sind dann Tage unterwegs gewesen, weit von zu Hause weg. Er sagt, egal wo ich hingehe, ich gehe mit meinem Gott. Und wir lesen diesen Satz, den ich auch am Sonntag schon zitiert habe, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Er hat das sich im Herzen beschlossen. Er hat gesagt, ich möchte wohlgefällig meinem Gott leben, auch in der Fremde. Auch da, wo ich gefangen hingeführt wurde, in diesem goldenen Käfig. Ich möchte so leben, dass Gott an mir gefallen hat. Und ich schaue, wie ich das tun kann in diesen Umständen. Ich kann die Umstände nicht verändern, aber ich schaue, wie ich in diesen Umständen Gott wohlgefällig leben kann. Und er hat gesagt, ja, ein Teil von dem Gott wohlgefälligen Leben war für die Juden halt ihre Speisegebote. Das war für sie damals im Alten Testament wichtig. Ich bin froh, dass wir nicht in diesem Käfig von diesen Gesetzen und Geboten heute leben müssen. Einige wollen ja uns immer wieder darin zurückführen und sagen, ihr müsst aber auch das Gesetz befolgen und dies und das. Ich bin schon froh, dass wir frei sind. Aber es gibt bestimmte Dinge, die wichtig sind. Egal wo wir sind, die wichtig sind, die wir, genauso wie Daniel, im Herzen uns so vornehmen sollten. Ich möchte das tun, was Gott wohlgefällig ist. Und für Daniel bedeutete das, er wollte jetzt nicht das fette Futter vom König haben. Er wollte Gemüse haben. Er ist praktisch Wahlvegetarier geworden. Nicht, weil er in der Erziehung vegetarisch erzogen worden ist, aber weil Gemüse für die Israeliten erlaubt war. Da gab es nicht diese Gebote wie bei Fleisch, dass man bestimmtes Fleisch essen durfte und Fleisch, Rindfleisch nicht zusammen mit Milchprodukten verzehren konnte. Das war natürlich alles beim König so nicht so gegeben. Und er hat gesagt, okay, das verstehen die alles nicht. Das kann ich ihnen auch gar nicht erklären. Der König wird sich sowieso darauf nicht einlassen. Ich werde einfach zum Vegetarier, weil das dem Gebot Gottes entspricht. Und ich möchte so Gott ehren. Und wir lesen dann, das habe ich dann auch schon gesagt, dass sie Gnade gefunden haben. Der Hofbeamte, der hat zwar zuerst Angst in seinem Kopf gehabt und das war ja damals schon noch ein bisschen anders. Also wenn der König mit seinem Hofbeamten nicht zufrieden war, ja, dann lebte er nicht sehr lange. Dann wurde er beseitigt. Und dieser Hofbeamte hat natürlich ein bisschen Angst gehabt. Und Daniel sagt, lass uns das einfach ausprobieren. Lass uns da es auf einen Versuch drauf ankommen lassen. Und tatsächlich, es geschah, dass sie nach einer bestimmten Zeit besser ausgesehen haben als die anderen. Wahrscheinlich auch viel Gottes Gnade dabei gewesen, auf jeden Fall. Und die sollten ja nicht dünner aussehen wie die anderen. Bei uns möchte ich gerne ein bisschen dünner aussehen, aber da war es genau umgekehrt. Die sollten gefüllter aussehen als die anderen. Und das ist geschehen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann lasse ich euch mit dieser Kost. Und Daniel hat das aber sich im Herzen schon sehr früh festgemacht. Er möchte Gott wohlgefällig leben. Und das ist mein erster Punkt heute bei dieser Predigt. Dass wir so leben, dass wir Gott wohlgefallen. Und zwar nicht äußerlich so leben, Gott wohlzugefallen, sondern dass wir es im Herzen festmachen. Dass wir diese Entscheidung im Herzen treffen. Nicht so aufgezwungen irgendwie, okay, ich muss ja. Ja, dass ich sagen kann, ich will das. Ich will so leben. Für Daniel bedeutet das, dass er entbehren musste, von diesen köstlichen Speisen zu essen. Aber er sagte, ich will das. Ich muss das nicht, aber ich will das gerne tun. Dass unser Leben auch so wiedergespiegelt ist. Ich will Gottes Willen tun. Ich tue es von Herzen gerne. Von Jesus lesen wir, dass er aus dem Psalmen zitiert, deinen Willen will ich tun. War bereit, Gottes Willen zu tun. Im Gethsemane sagt er, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Eine Herzensangelegenheit. Ich will den Willen Gottes tun. Der erste Punkt. Haben wir auch klare Vorsätze in unserem Leben, dass wir sagen, das will ich gerne tun. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, Christentum ist so öde, du darfst das nicht, dass wir dann sagen, hey, es ist nicht öde, ich will das nicht. Ich will nicht unbedingt Drogen nehmen. Ich meine, ist es dann wirklich Freiheit, wenn du Drogen nimmst? Ich will mich nicht den Kopf zusaufen. ich will das einfach nicht. Ich habe es im Herzen mir vorgenommen, dass ich das nicht tun will. Ich muss das nicht tun. Wenn ihr auch denkt, dass es öde wäre. Nein, ich habe es in meinem Herzen so festgemacht, dass wir Christentum, dass wir den Glauben, den wir leben, mit Freuden vor anderen vertreten. Das ist eines, was ich hier von Daniel lerne. Er war mit Freuden dabei, Gottes Willen zu tun. Er wollte das. Er hat es sich im Herzen vorgenommen. Das ist mein erster Punkt. Oh, ich dachte, meine Predigt wird kurz werden, aber der hat mir gesagt, nicht über 1,5 Stunden, also dass wir die auch nicht machen, da braucht ihr keine Angst zu haben. Mein zweiter Punkt. Daniel hatte Freunde. Wir Männer, wir denken ja oft, braucht keine Freunde. Ich brauche höchstens Kumpels. Daniel hatte Freunde. Und wir haben schon gelesen, die Namen sind hier uns schon aufgelistet worden. Aber in Kapitel 2, Vers 17, da wird es noch deutlicher gesagt. Da wird gesagt, darum ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Azaria die Sache mit. Gefährten, die werden hier nicht so als Freunde genannt, aber das sind Freunde. Das sind seine Gefährten. Man geht zusammen. Man geht ein Stück des Weges zusammen. Das sind Leute, die zusammenstehen. So im ersten Kapitel, als ich sagte, dass Daniel sich im Herzen vorgenommen hatte, da spricht er später von wir. Die Freunde standen zusammen mit Daniel und sie sagten, wir zusammen, wir möchten nicht die Speisen des Königs so haben, wie sie von ihm kommen und den Wein und so weiter. Wir stehen zusammen. Das ist, was Freundschaft ausmacht. Ich gehe nicht alleine den Weg. Ich gehe mit anderen zusammen. Ich habe Freunde, die mich unterstützen und die ich unterstützen kann. Die Freunde, die Daniel hatte, das waren Freunde, die zusammen auch gebetet haben. In Daniel Kapitel 2, Vers 18, da sagt er, damit er den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollen, wegen dieses Geheimnisses. Die Situation, die war folgendermaßen. Der König hatte einen Traum gehabt. Er träumte etwas. Und der König, der wollte wissen, was dieser Traum bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so Träume gehabt habt, wo ihr gesagt habt, ich frage mich, was es jetzt bedeutet. Hat das etwas zu bedeuten, was ich jetzt gerade geträumt habe? Die meisten Träume, da wissen wir ja gar nicht, was wir geträumt haben. Aber es gibt Träume, die uns nachgehen. Und der König hatte halt diesen Traum und dann hat er seine ganzen Leute gerufen. Er hatte ja einen großen Stab, er hatte da Wahrsager und Berater, Sterndeuter, alle möglichen Leute waren dort bei ihm und er hat sich zu sich zitiert und hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt und die sagen, ja erzähl uns doch mal diesen Traum. Und sagt, nein, so geht das Spiel nicht. Ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe und dann dürft ihr mir auch die Deutung sagen. So irgendwelche Auslegungen von etwas zu machen, das ist easy, aber erzählt mir doch mal den Traum, den ich gehabt habe und dann macht mir die Deutung. Und die sagen, oh, das ist unmöglich, das, Menschen können sowas nicht, das liegt nur bei den Göttern, nur die können das machen, Menschen können das nicht machen. Wir können sagen, es ist mir so ernst, wenn ihr das nicht machen wollt, dann habt ihr euer Diesseitiges gesegnet, dann dürft ihr abscheiden für immer. Ihr sollt mir das sagen und wenn nicht, dann müsst ihr sterben. Und das war so deutlich vom König, dass sie schon angefangen haben, die Leute da einzusammeln, die sie alle dann umbringen wollten. Und dann kommt es zu Daniel und dann lesen wir, als Daniel das hörte, und das ist bei Menschen unmöglich. Ich kann in keiner Weise eure Träume Nachsprechen, die ihr gehabt habt. Ich weiß es doch nicht, was ihr geträumt habt. Und Daniel sagt, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Aber er sagt, sprich zu seinen Kumpels, zu seinen Freunden, er sagt, betet für mich, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Er geht zu seinen Freunden und sagt, ey, bitte betet für mich. Ich bin jetzt zitiert worden und man will mich und die anderen umbringen. Betet für mich. Gute Freunde, die beten füreinander. Gute Freunde sind nicht nur da, um einen kleinen Plausch zu haben. Nein, sie beten miteinander. Sie bitten füreinander. Und diese Freunde, die Daniel hatten, waren Freunde mit Format. Sie waren Leute, die auch eine klare, entschiedene Position eingenommen haben. Wir lesen in Kapitel 3 von dieser König, der wieder mal so seine Ideen hatte, ein goldenes Bild aufgestellt hat und alle sollten sich dann, wenn die Musik ertönt, sollten sich niederwerfen vor diesem Bild. Vielleicht war es sogar das Bild von ihm selbst, ich weiß es nicht. Und diese drei Freunde, die sagten, nein, das machen wir nicht. Wir beugen uns nicht vor diesem Bild. Wir bleiben stehen. Und egal, was der König gesagt hat, und er hat gesagt, also wer sich da nicht niederbeugt vor dem Bild, wenn diese Musik ertönt, dann sollen sie in einen feurigen Ofen geworfen werden. Er hatte schon Ideen, wie er Leute umbringen kann. Er hatte so viele Mittel, jetzt mit einem Ofen. Naja, und man sieht natürlich, dass sie sich nicht beugen vor diesem Bild. Und dann werden sie von dem König zitiert. Und wir lesen in Daniel Kapitel 3, Vers 16, da sprechen sie, Sadrach, Mesach und Abednego, das sind die Namen, die ihnen gegeben worden sind, weil das waren halt babylonische Namen, antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Der sagte nämlich nochmal, wenn jetzt die Musik erklingt, dann wirft euch doch von dem Bild nieder. Wir sagen, wir haben es gar nicht nötig, das zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, und da sprechen sie ganz deutlich von ihrem Gott, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Freunde, die Format hatten. Wie suchst du dir deine Freunde aus? Welche Art von Freunden hast du? Freunde, mit denen du einen saufen kannst? Nur so mal, wenn du Geld hast auszugeben, dann sind wir Freunde. Oder sind das Freunde, die den Kopf zurechtrücken dürfen? Dürfen sie dir auch mal was sagen? Welche Art von Freunden haben wir? Erlauben wir unseren Freunden, uns auch mal die Wahrheit zu sagen, wenn es uns nicht ganz passt? Dass sie uns auch mal ermahnen dürfen? Dürfen unsere Freunde in unser Leben blicken? Welche Art von Freunden haben wir? Daniel hatte Freunde, die mit ihm standen. Er hatte Freunde, die Format hatten, die sich nicht niedergeworfen haben vor jedem Gebot, was gesprochen worden ist. Die ganz klar sagten, wir wollen Gott dienen und unser Dienst zu Gott, auch wenn wir jetzt in der Fremde sind, wir sind in diese Kultur hineingebracht worden, aber unser Gott kann uns nicht genommen werden und dem wollen wir alleine dienen. Und egal, ob es unser Leben kostet, wir wollen unserem Gott dienen. Das waren die Freunde, die Daniel hatte. Haben wir auch Freunde, die so ganz klar stehen, die einen klaren Weg mit Gott gehen? Sind unsere Freunde die, die uns ermutigen, Gott zu folgen? Oder sind unsere Freunde nur die, mit denen wir irgendwie einen schönen Plausch machen können, wo wir dann ein paar Witze reißen können? Es ist schon wichtig, dass wir gute Freunde haben, dass wir uns gute Freunde aussuchen, Freunde, die uns weiterhelfen. Daniel hatte Freunde, die mit ihm zusammengestanden sind. Ich wünsche es uns als Brüder, dass wir solche Freunde haben, die wirklich den Weg mit dem Herrn gehen und die uns ermutigen, dass wir auch diesen Weg gehen. Und wenn wir mal abdriften sollten in unserem Weg, wenn wir vielleicht Sachen nicht sehen, die wir sehen sollten, die uns das sagen können und uns dahin ermutigen, dass wir dem Weg Gottes klar gehen. Das wünsche ich mir für uns als Brüder. Es ist schade, dass wir so wenige hier sind, aber dass wir wirklich so verbunden sind, dass wir einander so unterstützen können. Daniel hatte diese Freunde gehabt, die mit ihm gegangen sind, die ihm bestimmt Ermutigung waren, die ihm bestimmt Hilfe waren. Und auch gerade, wenn es dann heißt, okay, du musst jetzt zum König gehen und dich da verantworten. Und man geht da hin. Man weiß nicht, was man sagen soll. Es sind Geheimnisse, die da sind, die zusammen beten und sagen, Jesus, Herr, zeig ihm, was dieser Traum gewesen ist. Und das hat der Herr getan. Er hat Daniel gezeigt, was der Traum war. Und er konnte dann eine Auslegung dann auch machen. Und er wurde dann geehrt. Aber das war für Daniel gar nichts. Es ging ihm nicht um Ehre. Er lebte vor dem Herrn. Er lebte in Demut. Er ist über 80 Jahre alt geworden. Die meiste Zeit lebte er dort in Babylon. Und er diente in den höchsten Positionen. Aber Gott war ihm wichtig. Der dritte Punkt. Daniel hatte den Mut, dem König Gottes Wahrheit zu sagen. Jetzt schauen wir in Kapitel 4 hinein. Und dieser König, der hatte einen Haufen Träume. Unglaublich viele Träume dieser Nebukadnezar hatte über alle möglichen Dinge. Und Daniel war einer von denen, der immer wieder da zur Seite gekommen ist, um zu deuten, zu helfen, zu verstehen. Daniel wird dann auch genannt, ich lese jetzt Vers 5, zuerst kamen die ganzen Zeichendeuter und Sternendeuter und Beschwörer dran mit ihren Ideen, was der Traum des Königs sein könnte. Und zuletzt trat Daniel vor mich, dessen Name Belshazzar ist, nach dem Namen meines Gottes und in dem der Geist der heiligen Götter ist. So wurde er genannt. Der König wusste einfach nicht, wie er einfach Gottes Kind nennen sollte. Er sagt, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und er trug ihm den Traum vor und Belshazzar, du Oberster der Wahrsagerpriester, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass in dir kein Geheimnis zu schwer ist, so sage mir die Visionen meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Und letztlich sagt Daniel, dieser Traum, den du hast, das wünsche ich mir, dass es ein Traum für deine Feinde gewesen wäre. Und er muss ihm einen Traum nennen, der bedeuten würde, oder der bedeutet, dass der König wie ein Tier leben wird. Schon ein heftiger Traum. Daniel hatte den Mut, diesen Traum dem König zu sagen. Er hat ihm aber auch gesagt, pass auf, dass du dich da nicht überhebst. Der hatte nicht darauf gehört. Er hat sich überhoben. Er hat, das kann ich auch mal kurz lesen, das ist dann Verse 25 und weiter, da heißt es, all das kam über den König Nebukadnezar nach Ablauf von 12 Monaten, nämlich als er auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König zu sagen, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und als er das noch mitten im Satz gesprochen hat, wurde er zum Tier und musste raus. Die haben ihn rausgeschmissen aus dem Palast. Und er lebte 7 Jahre lang unter den Tieren. Daniel hatte den Mut, ihm das zu sagen. Er hat gesagt, pass auf, dass du dich nicht überhebst. Er hat sich über Gott überhoben und musste dann wie ein Tier leben. In Kapitel 5, wieder das, eine ähnliche Situation, ein anderer König mittlerweile, der die Gefäße aus dem Tempel holen ließ, weil er gerade eine große Party feierte und dann aus den Gefäßen des Tempels trinken wollte, etwas ganz Besonderes. Und dann kam diese Hand plötzlich da auf die Wand und schreibt, Mene Tekel. Und er ist bestürzt, was das bedeuten mag, was diese Schrift da ihm aussagen soll. Und dann erinnern sich die Leute an Daniel und sagen, das ist der Kerl, den du rufen musst, der kann dir auslegen, was es bedeutet. Es konnten alle nicht sagen, aber Daniel ist dann hingegangen und er hat ausgelegt diese Schrift. Und er musste dem König sagen, du bist gewogen worden und du bist leicht erfunden worden. Dein Königtum wird von dir genommen werden. Das sagt diesem König ins Angesicht. Der König, der ehrt ihn erstmal, gibt ihm seine Halskette und alles Mögliche. Aber den nächsten Tag war er nicht mehr unter den Lebenden. Aber was mir dieses sagt, Daniel hatte den Mut, die Wahrheit zu sagen. Bist du bereit, Zeugnis zu geben vor deinen Kollegen, vor deinen Vorgesetzten? Bist du bereit, die Wahrheit den Menschen zu sagen, die dich fragen? Bist du bereit, ihnen deutlich Auskunft zu geben? Sprichst du die Wahrheit aus? Kennen die Leute dich so als jemanden, der die Wahrheit spricht? Ich habe mir dann so einen Satz aufgeschrieben. Gottes Wahrheit den Menschen zu verschweigen, ist lieblos. Wir sollten die Wahrheit den Menschen sagen. Wir sind die Einzigen auf dieser Welt, die die Wahrheit kennen. Ich meine, nicht wir als Kolonier, sondern wir Christen. Wir, die wir Jesus folgen. Wir kennen die Wahrheit. Wir haben erkannt, was die Wahrheit ist. Wir haben Jesus erkannt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Wir wissen das. Sprechen wir diese Wahrheit auch aus. Sagen wir es den Menschen, dass sie merken, okay, Gott möchte von mir das und das. Daniel hat das gemacht und er hat das vor Königen gemacht. Vor Königen, die nur so sagen konnten, okay, du bist des Todes. Er hat das gesagt. Er hat die Wahrheit nicht verschwiegen. Er hat sie nicht verdreht. Er hat sie nicht irgendwie verniedlicht, die Wahrheit. Er hat sie gesagt, wie sie ist. Es ist unsere Aufgabe, die Wahrheit weiter zu sagen. In aller Klarheit, in Liebe. Aber die Wahrheit, dass wir sie weiter sagen. Lass uns das tun, so wie Daniel. Wenn wir gefragt werden, wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir dann auch ganz deutlich Gottes Wahrheit, die wir erkannt haben, weitergeben können. Das war mein dritter Punkt. Mein vierter Punkt. Daniel war ein aufrechter Mann. Und wiederum jetzt in Kapitel 6, ein Kapitel weiter, und wiederum ein anderer König. Jetzt ist es Darius, der König ist. Es ist interessant, wie viele Könige Daniel durchlebt hat. Da war es Nebukadnezar und dann Belsatzar und jetzt ist es Darius. Und dazwischen gab es noch ein paar Könige, die gar nicht genannt wurden, weil sie nur ziemlich kurz regierten. Und hier ist es Darius. Und Daniel ist auch wiederum dort in den Diensten. Und dann sind dann diese anderen Leute, die auch dem König dienen und die neidisch sind, die irgendwie in Daniel etwas sehen und sie sind einfach neidisch darüber. Und sie überlegen sich, ja, wie können wir Daniel irgendwie fangen? Neid ist ja eine schreckliche Sache. Was Neid so im Leben von Menschen tut, was Menschen aus Neid tun, welche Wege sie gehen, um anderen zu schaden, nur weil sie neidisch sind. Nur weil sie denken, oh, der hat etwas, was ich nicht habe. Ich möchte es auch gerne haben. Und bei Daniel war es so, dass er deswegen, weil er ein treuer Diener war, so in ein Amt gesetzt worden war, der über alle anderen ging. Und sie waren neidisch darüber. Und sie sagen, was können wir finden, um ihn zu diskreditieren? Was machen Menschen, um andere zu diskreditieren? Und dann sagen sie im Vers 4, in Daniel 6, Vers 4, da heißt es, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Und Vers 5, da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Die durchleuchten ihn, die Secret Police, die wird losgeschickt, um etwas zu finden in Daniel. Spioniert ihn aus. Schaut, wo wir einen Anklagegrund bei ihm finden können. Sucht seine ganzen Geschäftspapiere durch, ob da etwas zu finden wäre, um Anklage gegen ihn zu erheben. Und ich meine, ich würde nicht gerne in dieser Position von Daniel sein, der durchsucht wird, ob etwas zu finden ist, um ihn anzuklagen, um da irgendwie ein Wort von ihm gehört worden ist, um Anklage gegen ihn zu erheben. Wie schnell findet man etwas, um Anklage zu erheben in meinem Leben? Aber jetzt hier in Daniels Leben, man sucht einen Grund, um ihn anzuklagen. Man sucht und sucht und sucht und ich denke, die haben wirklich gesucht. Die haben nicht nur mal so kurz, da ist nichts. Die haben schon ihn ausspioniert, seine ganzen Papiere, die er unterschrieben hat oder geschrieben hat, alle durchgelesen, ob da irgendwas gegen den König geschrieben wäre. Die haben gesucht, um einen Anklagegrund zu finden. Und dann lesen wir, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden. Sie konnten es nicht. Sie suchten, ihn anzuklagen irgendwie. Sie konnten nichts finden. Er war ein aufrechter Mensch. Und dann heißt es noch weiter, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Es gab nichts zu finden, um ihn anzuklagen. Welches Zeugnis geben die Leute über dir? Haben sie Anklagegrund, irgendwo zu sagen, ey, guck mal, was der da macht als Christ? Das ist ja, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Oder sagen sie auch so wie bei Daniel, nee, da können wir lange suchen. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Da finden wir nichts. Welches Zeugnis geben wir? Und welches Zeugnis wird über uns gegeben? Was wären die Anklagepunkte in meinem Leben? Kann da vielleicht jemand sagen, ey, der Typ, der ist so stolz, der ist so arrogant, der ist so ein Egoist, der ist so ein Geizhals. Was sind Gründe, die man über uns geben könnte, um uns anzuklagen? Ey, hast du gesehen, was er abends macht, wenn alle anderen schlafen und er vor dem Computer sitzt, welche Seiten er dann aufschlägt? Anklagegründe, ja, Anklagegründe. Bei Daniel war es so, die konnten da nichts finden. Sie konnten da gar nichts finden, was irgendwie ihn diskreditieren würde. Ich hoffe, dass wir auch so wie Daniel leben, dass es keinen Anklagegrund gibt gegen uns. Und wenn es einen gibt, wenn da was zu tadeln wäre, dass wir es bereinigen, dass wir damit nicht leben, damit wir damit nicht sogar vielleicht stolz werden, dass wir Anklagegründe, die es gegen uns geben könnte, dass wir das unter das Kreuz bringen. Das müssen wir immer wieder tun, damit wir tadellos sind. Damit keiner sagen kann, ey, das weiß keiner, aber ich weiß, was der da macht. Bei Daniel war da nichts zu tadeln, weil er alles klar geführt hat. Und auch wir haben, wenn da was zu tadeln wäre, wir haben einen Fürsprecher. Lasst uns das bereinigen. Lasst uns damit nicht leben. Lasst uns das bereinigen, damit es dann keinen Anklagegrund gibt. Daniel war ein aufrechter Mann. Er lebte so, dass sein Leben ein Zeugnis war. Ja, und das hat natürlich Folgen gehabt. Die haben zwar keinen Anklagegrund gefunden, aber sie sagten, eine Sache, die können wir aber finden. Das lesen wir in Vers 6. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Wir finden etwas gegen ihn nur, wenn wir seinen Glauben mit hineinziehen. Und ja, Daniel war überzeugt. Er lebte so ein überzeugtes Leben mit seinem Gott. Deswegen gab es ja auch keine Anklagegründe, weil er so mit seinem Gott lebte. Aber dass er mit seinem Gott so lebte, das war der Anklagegrund, den sie finden konnten. Das war das, was sie da heraus, die schlauen Leute, herausgefunden haben. Das können wir benutzen. Da können wir empfangen. Und zwar haben sie dann gesagt, zum König gegangen und haben gesagt, ey König, ich habe da einen guten Vorschlag zu machen. Du bist doch der König, du bist doch wirklich der Herrscher. Du bist doch fast wie Gott, oder du bist Gott. Viele haben ja die Könige schon als Götter angebetet. Haben gesagt, erlaube doch, dass ein Monat lang keinerlei Bitten an irgendjemand gemacht wird, als nur zu dir. Der König sagt, ja, hört sich gut an. Und diese Gesetze, diese Art von Gesetzen, die wurden früher oder in der Zeit damals schon öfter so erlassen, um einfach zu sehen, wie loyal sind meine Leute? Sind sie wirklich loyal zu mir? Dann wird dann so ein Gesetz gemacht und dann sieht man, ob sie das wirklich befolgen oder nicht. Und das hat den König wirklich sehr geschmeichelt, gesagt, ja, nur ich darf gebeten werden, einen ganzen Monat lang, sonst keiner, hört sich gut an. Dieser König hat dann dieses Gesetz verabschiedet. Er wusste natürlich nicht, dass dieses Gesetz gemacht worden ist, nur wegen Daniel. Und wir lesen dann, nachdem das Gesetz verabschiedet worden ist, dass Daniel genauso wie davor
wie er es gewohnt war, wie er es immer getan hat, in sein Haus ging, in seine Dachkammer. Da hat er ein Fenster nach Jerusalem geöffnet und er betete. Und die haben natürlich gewusst, wo sie nachschauen müssen. Sie mussten auch gar nicht suchen. Sie wussten, wo Daniel lebt. Sie wussten auch, wie sie ihn da gleich fangen können. Wir lesen in Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Die wussten, die sind dann sofort reingelaufen, die wussten, um 5 Uhr nachmittags, da betet Daniel immer. Und genau zu dem Zeitpunkt da gewesen, hineingestürzt. Ich meine, Daniel war ja nicht eine kleine Person, er war ein Amtsträger, er war einer der wichtigsten Personen im Königreich. Und sie stürzen in sein Haus hinein. Ich meine, die hätten Anstand haben müssen, vor so einem Würdenträger so ins Haus hineinzustürzen und um ihn da zu fangen. Aber sie waren sich ihrer Sache so gewiss. Sie haben alle Gesetze übertreten und alle Anstandsregeln übertreten, sind sofort in das Obergemach gestürzt, haben die Tür aufgerissen und sehen Daniel, dass er wie immer betend auf den Knien dort ist. Und dann kommen sie zum König und sagen, hey König, ich habe da mal was. Hattest du da nicht gerade so ein Gesetz verabschiedet? War da nicht sowas? Und du hast es doch mit deinem Ring gekennzeichnet. Ein Gesetz, was nicht abänderbar ist, was für alle Ewigkeiten ist. Das war doch so gewesen, oder König? Ja, naja. Aber Daniel, denn du so, wo du so viel auf ihn hältst, dieser Typ, weißt du, was er macht? Er betet zu seinem Gott, nicht zu dir. Zu seinem Gott betet er. Und du hast ja gesagt, welche Strafe sein soll. Er soll doch in die Löwengrube geworfen werden. Und ich bin mir so sicher, die waren so kaltschnäuzig und so sicher ihrer Sache. Die sind so zum König gegangen, und ihn so angeschwärzt. Und als der König das hört, dann tut das ihm so leid. Nicht, dass Daniel gebetet hat, sondern es tat ihm so leid, dass er dieses Gesetz verabschiedet hat. Und da hat er es gemerkt, dass das Gesetz nur wegen Daniel gemacht worden ist. Und er suchte, ihn davon zu befreien. Aber diese Typen, die sagten, ey, König, jetzt aber mal klar gesprochen, du hast ein Gesetz unterschrieben. Du musst dich daran halten. Du kannst jetzt nicht einfach dieses Gesetz ignorieren. Du musst dich daran halten. Und da musste Daniel in diese Löwengrube geworfen werden. Aber der König hat gesagt, dein Gott kann dich befreien. Er hat schon Daniel so gut gekannt. Ich bin mir sicher, Daniel hat dem König öfter über seinen Gott erzählt. Und der König hat sicherlich in Daniel schon vielfach gesehen, wie treu er seinem Gott ergeben ist. Und als dann dieses Gericht vollzogen werden muss, da sagt der König, dein Gott kann dich retten. Er wusste, dass Gott mächtig ist zu retten. Er wusste, dass Daniel derjenige war, der er war, weil er seinem Gott so diente. Und da wurde Daniel in diese Löwengrube geworfen. Der König konnte die Nacht nicht schlafen. Der hat nur an Daniel gedacht. Und als es dann ein bisschen hell wurde, ist er sofort dahin und macht das Ding auf, diese Löwengrube, und ruft hinein, Daniel, lebst du noch? Und Daniel sagt, ja, sicher, mein Gott ist doch mit mir gewesen. Das Interessante ist, die Einzigen, die leiden mussten, waren die Ankläger letztlich. weil sie wurden dann anschließend in diese Löwengrube geworfen und sie kamen noch nicht mal bis zum Boden und wurden schon zerrissen. Aber was mir an diesem Punkt wichtig ist, Daniel war ein aufrechter Mensch. Daniel lebte mit seinem Gott so klar, dass gegen ihn nichts erhoben werden konnte. So klar, dass andere in Daniel das gesehen haben und das zum Anlass genommen haben, ihn anzuklagen. So klar, dass der König selber wusste, dass der Gott Daniels verlässlich ist. Ein aufrechter Mann Gottes. Sind wir aufrecht? Sind wir aufrechte Männer? Können die Leute sagen, ey, wie du lebst, da sehe ich Gottes Wege in dir. Ich sehe, dass Christus in dir lebt. Wir sehen, dass du wahrheitsgemäß umgehst, dass du nicht falsch Aussagen machst. Wir sehen in dir die Charakterzüge Gottes. Sind wir aufrechte Männer? Und das letzte Punkt, und den will ich auch jetzt noch ganz kurz machen. Daniel, ein Mann des Gebets. Daniel bittete trotzdem, dass er in der Gefahr stand, verleumdet zu werden, angeklagt zu werden von dem König. Er betete, er ließ sich davon nicht abbringen. Er tat das genauso wie vorher. Er hat nicht seine Gottbezogenheit im Geheimen gehalten. Er hat das einfach weitergetan. Er hat das immer getan. Er war ein Mann des Gebets. Er war bekannt dafür, dass er dreimal am Tag betete. Das war bei ihm so sein ganzes Leben lang gewesen. Daniel war jemand, der auch Buße getan hat für sein Volk. In Daniel Kapitel 9, da lesen wir, dass er Buße für sein Volk tut. Dass ihm das so leid tut, was sein Volk getan hat. Dass sie sich so von Gott abgewendet haben. Er tut Buße für sie. Er tut Buße, einen großen Teil des Kapitels ist sein Bußgebet niedergeschrieben. Und in Kapitel 10, da lesen wir, dass Daniel Gott suchte, aber dass es sogar Feinde gegeben hat, die das verhindern wollten. Dass da selbst, ich lese das von Kapitel 10, Vers 10, und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, und deine Worte erhört worden. Und dann Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich werde dort entbehrlich bei den Königen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Es ist interessant, er betet, aber es gibt Widerstand. Da ist ein Fürst, der jetzt, ich glaube, es ist Gabriel, der hier zu Daniel gekommen ist, der ihm entgegenstand, der es nicht zulassen wollte, dass die Gebete beantwortet werden. Wenn wir beten, wenn wir Gott suchen, gibt es Widerstand. So wie dort, bevor er in die Löwengrube geworfen wurde, haben Leute sein Gebetsleben genommen als Grund, um ihn anzuklagen. Hier ist der König von Persien, steht entgegen, damit das Gebet erhört wird. wir leben in einer geistlichen Welt und es gibt Fürsten in der Luft, die gegen uns sind. Und das hat Daniel erfahren. Aber Daniel hat weiter gebetet. Und auch wir werden ermutigt, als Brüder zu beten. Aber wir werden Widerstand haben. Wenn wir beten, wird Widerstand entstehen. Wenn wir klar vor Gott leben, wird es Widerstände geben. Und doch sind wir ermutigt, dass wir einen klaren Weg gehen, dass wir trotzdem weiter beten, dass wir Gott suchen, dass wir da nicht nachlässig werden. Und bei Daniel wurde ihm gesagt, dass seine Gebete erhört wurden. Unsere Gebete werden erhört, da müssen wir keine Angst haben. Aber wir kämpfen gegen Mächte in der Luft. Wir kämpfen, gerade im Gebet. Und wir werden oft angegriffen und angefochten. Damit müssen wir rechnen. Aber Daniel war ein Mann des Gebets. 5 Punkte habe ich jetzt genannt. Daniel hat sein Herz auf Gott gesetzt, als erstes. Daniel hatte Freunde, hatte gute Freunde gehabt, die ihm unterstützt haben, die ihm geholfen haben. Daniel hatte den Mut, dem König Gottes Wahrheit zu sagen. Daniel war ein aufrechter Mann. Und Daniel war Mann des Gebets. Diese Punkte, die habe ich, was man alles hier rausholen kann aus Daniel, da ist viel mehr drin. Aber diese 5 Punkte wurden mir aufs Herz gelegt, sie einfach jetzt hier weiterzugeben. Und ich hoffe, dass sie uns helfen in unserem geistlichen Leben. Möge Gott uns segnen. Ich bete jetzt noch. Danke, lieber Vater, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du der Herr bist. Und danke, dass du der gleiche Herr bist, wie du es für Daniel warst. Und wir noch so viel mehr Offenbarung haben, als Daniel es damals hatte. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir klar in unserem Herzen sind, in der Nachfolge. Dass wir gute Freunde haben. Bitte hilf uns, dass wir Freunde suchen, die nach unseren Ohren reden, sondern Freunde, die dich kennen und die von dir aus reden, Jesus. Wir bitten dich, hilf du uns so. Und hilf uns, dass wir Wahrheit sagen, dass wir wahrheitsgemäß leben und dass das Reden unseres Mundes ja dir entsprechend ist, dass wir Wahrheit reden. Und bitte hilf uns, dass wir auch aufrechte Männer sind, dass wir leben das, was wir reden, dass wir leben das, was dein Wort sagt. Und bitte hilf uns, dass wir nicht nachlässig werden im Gebet. Danke, dass du uns ermutigst, danke, dass du mit uns gehst und so bitten wir dich, dass du uns segnest als Männer, als Brüder in dieser Gemeinde und schenke doch, dass durch uns auch dein Segen weiterfließen kann. Amen.